Soziale Netzwerke sind nicht nur eine wunderbare Sache, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, etwas aus seinem Privatleben preiszugeben und seine Zeit zu verschwenden. Nein, sie sind auch eine Big-Data-Quelle, ein Leckerbissen für Werbefritzen, für Meinungsforscher und auch für Wissenschaftler. Und gerade Letztere, also die Wissenschaftler, die müssen dabei allerdings sehr, sehr vorsichtig sein. Davor warnt jedenfalls ein Artikel in der heutigen Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Science. Netzreporter Michael Gesser hat den gelesen. Was sind denn die Fallstricke, die für die Forscher da am Horizont zu sehen sind?
Ja, vielleicht bevor wir auf die Fallstricke kommen, erstmal die Chancen, die da drin sind. Es ist ja so, dass eben Wissenschaftler, gerade solche, die menschliches Verhalten erforschen, also in der Soziologie oder auch Kommunikationstheorie und so weiter, die haben natürlich hier ein super Spielfeld im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, wo man also normale Versuchspersonen jetzt irgendwie zusammensuchen müsste oder Umfragen machen müsste. Das ist ja auch sehr teuer und sehr aufwendig. Die haben ja hier praktisch Zahlenmaterial, was sie frei Haus geliefert kriegen, schon digital eben direkt abgreifbar und mit extremen riesigen Teilnehmerzahlen aus den sozialen Netzwerken und nach Bedarf aus allen möglichen Ländern. Das ist also super, aber das ist schon der erste Fallstrick, denn die Autoren in Science, die schreiben hier, die Leute in diesen Netzwerken, die sind gar nicht so normal verteilt, so repräsentativ, wie man sich das angesichts dieser großen Zahl intuitiv vorstellt.
Weil die Leute zum Beispiel eher jung als alt sind.
Genau, das ist zum Beispiel ein Parameter, der da generell wohl gelten dürfte. Und es sind zum Beispiel auch die überproportional, da die eben schnellen Internetanschluss haben. Und dann gibt es eben in den unterschiedlichen Communities auch ganz unterschiedliche Mitgliederstrukturen. Das schreiben die Autoren zum Beispiel hier Instagram. Da sind eben nach Untersuchungen überwiegend Afroamerikaner oder Latinos unterwegs, Frauen und Stadtbewohner, und zwar eben im Alter von 18 bis 29 Jahren. Und Pinterest, also diese Pinnwand, wo da Fotos und alles Mögliche so gepostet wird, da sind wiederum hauptsächlich Frauen unterwegs zwischen 25 und 34, und zwar eben solche, die ein jährliches durchschnittliches Haushaltseinkommen von durchschnittlich $100.000 haben.
Man könnte auch sagen, sehr gut verdienende.
Ja.
Wie sieht's bei Twitter aus? Da könnte man doch tatsächlich vielleicht eher eine Ausgewogenheit, zumindest bei den ökonomischen Verhältnissen, vermuten.
Genau, da würde ich auch mal intuitiv sagen, da ist sowohl der arme Schlucker als auch der sehr Gutgestellte unterwegs, aber das ist bei Twitter ein weiterer Knackpunkt, den man da zum Beispiel sehen kann. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Sendung hier. Der öffentlich sichtbare Nachrichtenstrom, auch der meinetwegen bei den Top-Ten-Lists angezeigt wird, der ist nicht notwendigerweise identisch mit den tatsächlich erfolgten Tweets. Wir haben da mal bei Ferguson damals bei den Berichten, haben wir mal gesehen, das war plötzlich nicht mehr in den Hashtags, in den Tops drin, obwohl es immer noch eben top war.
Weil es Filter gibt.
Genau, das liegt, gibt Filter, die nach bestimmten Algorithmen bestimmte Sachen dämpfen oder eben auch pushen. Und diese Algorithmen, die sind nicht ganz genau bekannt, die sind nicht transparent. Und das gilt auch bei anderen Betreibern genauso, Facebook und so weiter. Und dann wird auch noch an diesen Mechanismen laufend herumgeschraubt. Also die Autoren schreiben, das kann zu erheblichen Verzerrungen führen, die man schwer oder gar nicht korrigieren kann.
Grundsätzlich kann man aber korrigieren, wenn man sich des Problems mit den Daten bewusst ist und sich das immer wieder bewusst macht.
Genau, und das ist auch der Zweck dieses Artikels hauptsächlich. Es ist ja so, dass natürlich auch im herkömmlichen Studien dieser Fehler grundsätzlich auftreten kann, wenn die Versuchspersonen eben nicht normal verteilt sind. Und man löst dieses Problem grundsätzlich damit, dass man eben den die algorithmischen Ergebnisse aus diesen ganz großen Datensätzen, auch die Vorhersagen, immer wieder abgleicht mit tatsächlich validierten Daten, also eben mit zum Beispiel, wenn ich Wahlvorhersagen aufgrund eines Modells mache, dann kann ich das eben mit den tatsächlichen Wahlergebnissen abgleichen.
Und es bleibt die ganz, ganz große Frage, ob sich die Leute in sozialen Netzwerken überhaupt genauso verhalten wie im richtigen Leben.
Ja, das ist nicht die ganz große Frage. Da können wir ja sozusagen, wenn wir da öfter reingucken, dran zweifeln. Die Forscher schreiben hier über Rückkopplungseffekte, dass also die herrschende Meinung noch verstärkt wird in digitalen Medien. Und dann immer wieder daran erinnern, es sind ja auch Fakes unterwegs, also es sind Bots unterwegs, es sind Sockenpuppen unterwegs, Auftragsschreiber und es sind Trolle und Spaß unterwegs.
So an sich muss man sagen, aber ganz grundsätzlich alles keine furchtbar neuen Erkenntnisse, ne?
Genau, es sind ja auch nur zwei Seiten in Science, so ein Arzt, ein Alarmruf, und man trotzdem muss man sagen, es ist ja anscheinend nötig. Dieser Alarmruf gilt auch für Marketingfritzen, gilt auch für Leute, die sowas bestellen, gilt letztlich auch für uns Journalisten, weil auch wir, oder ich muss mich da selbst auch mit einbeziehen, wir fallen ja auch praktisch drauf rein, wenn irgendwas scheinbar sehr laut gepostet wird oder eben scheinbar von sehr vielen Leuten, und in Wirklichkeit stimmt das vielleicht gar nicht so.
Daten aus sozialen Netzwerken sind nicht zwingend wissenschaftlich valide. Informationen von Michael Gessert.